Herzlich willkommen zurück. Nach einer einwöchigen Pause meldet sich der Pushing Limits Podcast oder das, was mal Triathlon-Gelaber war, zurück. Und zwar mit neuem Namen, Triathlon Chat mit Nico Nils. Das ist der neue Podcast-Titel und der Name sagt schon, mit mir und mit Nils Görke, der gleich dazu stoßen wird. Und heute als erster Gast in unserer Episode, Fred Funk, mit dem ich auch einen weiteren Podcast, What the Funk, starten werde. Das heißt, heute alle drei Podcast-Hosts hier von Pushing Limits zu hören in einer Episode. Und es geht natürlich ums allumfassende Thema, was gerade passiert in der Triathlon-Saison. Die 70.3 WM in St. George. Darüber reden wir am Ende viel mit Fred Funk. Am Anfang geht es noch ein bisschen darum, wie Nils überhaupt zu Pushing Limits gekommen ist, wie wir uns kennengelernt haben. Ein paar kleine Anekdoten, worum es hier im Podcast gehen wird, was so unsere Ideen sind. Und damit wir da gleich direkt reinstarten können, geht es jetzt erstmal in die Werbung und danach direkt weiter mit dem Podcast mit erst Nils und später dann noch Fred Funk.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10. Core PL großgeschrieben auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10 Core PL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen? Definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die
braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10 Core PL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Here we go. Endlich ist es soweit. Endlich, Nils. Wir haben lange drauf hingefiebert und uns noch eine Woche Pause gegönnt, damit wir direkt mit so einer guten Folge reinstarten können, kurz vor St. George. Wie viel Bock hast du jetzt, wöchentlich mit mir zu quatschen? Vielleicht fangen wir damit erstmal an.
Mir geht's ein bisschen so wie bei dir beim letzten Podcast mit Bocky, wo du gesagt hast, du kannst es noch nicht so richtig glauben, dass es jetzt die letzte Episode ist. Und so geht's mir jetzt, dass ich denke, scheiße, Görke, du musst jetzt einfach einmal pro Woche dem Nick gegenüber sitzen und halt irgendwie Sinnvolles oder Sinnbefreites über den Triathlon zum Besten geben. Nein, im Ernst, ich freue mich tierisch. Also ich habe echt, ich meine, du hast gemerkt, als du mich gefragt hast im August, so richtig lange gezögert habe ich nicht. Ich habe wirklich kurz gestutzt, als du gesagt hast, nee, das müssen wir schon einmal pro Woche machen, weil die Leute halt einfach tierisch Bock haben, am Wochenende beim Laufen, auf der Rolle oder whatever, beim Autofahren den Podcast zu hören. Aber generell, ist es, glaube ich, doch ein bisschen so, wie du sagst. Ich kann das noch nicht ganz glauben, dass jetzt hier so eine wilde Reise losgeht, aber freue mich total. Und klar, ich meine, morgen Frauenrennen, übermorgen Männerrennen, 73 WM, da ist es natürlich mehr oder weniger, einen leichteren Einstieg kann man ja nicht haben.
Na, jetzt ist einfach und ich, also die ersten 3-4 Episoden, dann bist du eh drin. Das ist so wie beim Trainingsplan. Du brauchst so 2-3 Wochen Einstieg und dann weißt du, jeden Donnerstagabend Aufnahme, Freitag geht das Ding online und dann passt das. Dann bist du im Rhythmus und dann darfst du den Rhythmus nicht mehr brechen. Nee, weil das habe ich ja jetzt wieder gemerkt am Wochenende beim S-Grail. Wenn du dann den Trainingsrhythmus wieder brichst und nicht mehr trainierst, von der Restform aus Juli zehrst du nicht mehr. Nee.
Ich musste schon auch. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, diesen Screenshot, den ich hochgeladen habe. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Oh ja.
Das war wirklich so, auf einmal ploppt bei mir so, Nick lud ein Lauftraining auf, Nick lud ein Radtraining auf, Nick lud bam, 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 bam. Und dann dachte ich, Halleluja, was ist denn mit dem los? Und dann mache ich Instagram auf und dann sehe ich deine Story, diese Chaos-Training, Paniktraining,
ja.
Genau. Da musste ich dann echt lachen. Und ich meine, ich habe ja auch ein bisschen mitbekommen, wie du in den letzten Wochen und Monaten rotiert bist und dass du nicht wirklich viel trainingsmäßig gemacht hast. Also das Rotieren war dann wirklich jobmäßig. Und da habe ich schon gedacht, boah, aber das ist halt wieder so eine typische Starkeborg-Aktion. Das mache ich einfach. Schwimmen kann ich und ein bisschen graveln ist auch kein Problem und ein Zehner laufen. Hey, ich bin so in so einer Topform gewesen im Juli. Die Form geht dann halt leider doch weg. Aber man muss sagen, sowohl du als auch Holy, ihr habt ja echt brutal von dem Event geschwärmt. Also es muss schon,
ja, war
wirklich sehr, sehr cool gewesen
sein. Geil. Ja, war absolut gut. Und wer auch da mehr drüber wissen will, kann sich einfach nochmal das Race-Movie oder die 2 Vlogs vorher auf YouTube auch reinziehen. Darum soll es ja heute gar nicht gehen hier in dem Podcast, sondern ich würde sagen, wir fangen einfach mal so an, wie wir mit Bocky jetzt aufgehört haben, bevor wir dann unseren Gast Fred Funk dazu holen und es dann voll um St. George geht und die anstehende 73 WM. Wir fangen mal so an, wie du einfach, glaube ich, zu Pushing Limits gekommen bist. Oder?
Ja,
das wäre doch ein guter Einstieg, sodass
absolut
für die Leute da nochmal. Oder fangen wir an, so, wer bist du überhaupt? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Wo kommst du her?
Nee, also das ist ja.
Doch.
Ja, wollen wir das gut. Hier, wollen wir
so,
das heute
so, so, so richtig Poesiealbum-mäßig, so, weißt du? So, boah. Und was ist dein Lieblingspferd, was ist deine Lieblingsfarbe, dass die Leute so ein bisschen, das fällt mir gerade so spontan ein, weißt du, dass die Leute so wissen, was über dich erfahren.
Das also ist aber nicht, erstmal, ist für dich nicht von Vorteil, sage ich jetzt gleich, weil ich seit vorgestern 49 Jahre alt bin und du mir nicht gratulierst.
Ich wollte gerade sagen, das kannst du verschweigen, ja. Aber nein.
Nee, das muss ich jetzt gegen dich verwenden, dass du mir nicht gratuliert hast, dass du nicht geschnallt hast, dass ich vorgestern Geburtstag hatte. Aber nee.
Ja, das ist mir wirklich durchgerutscht. Aber weißt du, was ich parallel mache? Weil ich bin bei Geburtstagen, weil mir mein eigener Geburtstag wirklich, und das war mit Bocky immer richtig geil, Bocky war der Geburtstag von ihm auch immer scheißegal und mir genauso. mich nerven Geburtstage eher. Und deswegen merke ich mir auch von anderen Leuten Geburtstage immer richtig schlecht.
Musst du auch nicht.
Also hast du am 25. Geburtstag.
Genau, 25.
Weil das muss ich mir jetzt direkt eintragen, damit mir dieser Fauxpas nie wieder passiert.
Aber wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, dann ist es ja eh so, ich gehe mal davon aus, dass das Jahr gut laufen wird. Und dann runde ich ja nächstes Jahr und dann wirst du vermutlich dann auch eingeladen werden, weil 50, da muss man wahrscheinlich schon feiern. Das ist schon.
Ja, wahrscheinlich wäre das gut, aber ich muss mir sowas wirklich eintragen. Das habe ich jetzt auch hiermit schon gemacht, weil ich vergesse es sonst so. Weil danach das Jahr, wo es dann nicht mehr rund ist, vergesse ich es dann wieder.
Ja, okay. Und dann kriegst du dann wieder 3 Tage später meine Aufnahme. Obwohl, warte mal, nächstes Jahr habe ich dann am Mittwoch dann bei der Aufnahme. Genau, dann machen wir die Aufnahme. Warum ich schon so einen kleinen Glimmer habe und dann sage ich, ja übrigens, ich habe Geburtstag.
2 Tage ist ja schon so, wo man so denkt noch so, ja, scheiße, das ist wirklich blöd. Ich könnte jetzt hier auch im Podcast noch alles Gute nachträglich sagen. 2 Tage darf man ja noch, oder?
Nein. So. Okay. Ich habe es auch nicht groß gefeiert, alles in Ordnung. Läuft. Gar nicht schlimm.
Okay.
Gar nicht schlimm. Nee, und Pushing
halb,
Limits?
Halb peinlich, halb Glück gehabt.
Genau.
Also wir fangen jetzt erstmal damit an. Alter, hast du schon verraten, Lieblingsfarbe, Lieblingstier, kommen wir dann nachher zu. Fangen wir erstmal an mit deiner Pushing Limits Story.
Genau, ich habe natürlich schon auch echt so drüber nachgedacht. Ich bin ja eigentlich deutlich länger dabei als du. Ich meine, ich war nie so richtig dabei, aber war schon irgendwie, ich habe dann auch noch mal geguckt, ich war heute auf der Seite einmal und habe geguckt, wann ich das erste Mal auf Pushing Limits auf der Website auftauche. Und das war 2018, als Tamara, als Tamara in Frankfurt 10. Gesamt und Europameisterin in Altersklasse geworden ist, bei ihrem allerersten Ironman. Und dann Vize-Weltmeisterin auf Hawaii geworden ist. Da hat Bocky dann gedacht, ach komm, dann mache ich mal eine Geschichte über meine Freundin. Und da wurde ich dann als Trainer erwähnt. In dem Jahr habe ich auch meinen allerersten Podcast überhaupt gemacht mit Marco Sommer, Triathlon-Podcast. Gruß an dieser Stelle. Ich hoffe ja, dass er zuhört. Das war meine allererste Podcast-Erfahrung.
Gibt es auch immer noch, ja?
Ja, absolut. War, glaube ich, auch echt einer so der allerersten Triathlon-Podcasts, würde ich sagen.
Ist auf jeden Fall der erste gewesen, den ich wahrgenommen habe in der Triathlon-Welt, definitiv, ja.
Total, das war 2018. Und den ersten Podcast mit Pushing Limits habe ich dann 2019 gemacht. Und 2019 habe ich auch recht viel mit der Mobilkrankenkasse gemeinsam, weil ich für die einen Beratervertrag habe. Jeder, der von euch in Dienstags mal in Hamburg ist, 19 Uhr Lauftraining zurzeit im Winter am Rödingsmarkt.
Shameless Plug hier direkt, ey.
Naja, muss man doch, kann man doch machen. Das ist halt einfach, ist ja jetzt von einer Krankenkasse finanziert, weil das Lauftraining mega Spaß macht. Also das ist wirklich eine extrem coole Truppe von Einsteigern bis richtig guten Läufern, die den Marathon deutlich unter 3 Stunden laufen. Die kommen immer zu diesem Lauftreff, Dienstags 19 Uhr. Kann auch jeder teilnehmen. Das macht am Rödingsmarkt, Ecke Schartor, also bei der Hafen City, U-Bahn-Station. Macht halt mega viel Spaß, ist wirklich immer ein absolutes Highlight. Und die besagte Krankenkasse hat relativ viel mit Pushing Limits gemacht zu dem Zeitpunkt. Und da haben dann Jan, Bocky und ich viele Aktionen gemacht, die auch echt mega viel Spaß gemacht haben. Und dann weiß ich noch, dass die erste, habt ihr ja auch in dem Podcast drüber gesprochen, die erste Aktion, wo ich euch dann so gemeinsam wahrgenommen habe, obwohl du da ja noch gar nicht bei Pushing Limits warst, das war dann die Kinotour in Köln, dieser legendäre Abend, wo ihr das falsche Kino gebucht habt. Da weiß ich noch, da war ich mit Doc Zeller in der S-Bahn oder U-Bahn oder Straßenbahn, gibt's ja bei euch, glaube ich, in Köln. Und da habt ihr angerufen, beide schon so ein bisschen auf Spannung, glaube ich. Und dann so, ja, hier, wir haben das falsche Kino gebucht. Und Zeller war 100% davon überzeugt, dass sie ihn veräppelt. Ja, das kann ja auch nicht sein, sowas geht ja nicht. Aber das ist halt auch dann wieder, das war für mich irgendwie so Inbegriff von Pushing Limits, wie man es halt schafft, aus einer völlig verbockten Situation wahrscheinlich einen der lustigsten Abend dieser Kinotour zu machen. Also das war schon extrem witzig. Und dann war ich, glaube ich, 3 oder 4 Tage später natürlich auch beim Kinotourabend in Hamburg dabei, wo wir dann ja noch auf dem Kiez super steil gegangen sind.
Ja, gut, der Abend ist auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ja, stimmt.
Aus dem Ruder gelaufen, absolut. Das war Ekstase pur. Ich habe mich aber früher davon gemacht, muss ich sagen. Also ich war nicht mehr bis zum Ende dabei.
Stimmt, du hast nicht Tschüss gesagt.
Nee, ich habe nicht Tschüss, ich habe einen Polnischen gemacht. Ich wusste, sonst komme ich aus der Nummer nicht raus. Naja, und dann kam natürlich Coaches Corner. Das war ja so das erste Mal, dass ich dann, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt auch Host, oder? In dem Podcast? Also wir sind beide Hosts.
Ja, natürlich.
Genau.
Wir sind absolut. Genau. Wir sind beide Hosts, neue Rolle quasi.
Genau, und das hat mega Spaß gemacht. Also es war wirklich immer so, dass ich mich da auch tierisch drauf gefreut habe auf diese monatliche Ausgabe und war dann auch ein bisschen traurig, als mein Part dann quasi vorbei war. Und insofern musste ich dann eigentlich auch, als du mich gefragt hast, musste ich dann wirklich auch nicht lange zögern, weil mir halt einfach Podcast total Spaß macht. Und auch gerade, ich meine, klar, meine Leidenschaft ist Triathlon, sonst würde ich den Job nicht so machen, wie ich ihn mache, auch nicht nach so langer Zeit. Also ich habe tatsächlich meinen ersten Triathlon 93 gemacht, also jetzt dann im nächsten Jahr vor 30 Jahren mit dem Ausdauersport noch früher angefangen. Und ich finde halt auch nach wie vor, das habe ich jetzt halt auch wieder bei der Hawaii-Übertragung gemerkt, das ist auch echt absurd, wie mich das immer noch fesselt, wie ich sofort angeknipst bin und habe halt auch total Lust, auch das neue Format, dass wir uns auch Gäste einladen wollen, dass wir versuchen, das so ein bisschen, ja, irgendwie auch nochmal auf ein anderes Niveau, klingt gleich so, als wenn es vorher ein schlechtes Niveau war, aber irgendwie nochmal anders zu gestalten.
Einfach anders, ja.
Anders genau, zu machen, ja. Genau, weil das ist halt einfach ganz klar, dass ich da jetzt nicht irgendwie bei Bocky in die Fußstapfen treten möchte, das geht ja auch gar nicht und wahrscheinlich auch meine Rolle eine ganz andere ist als Coach, das kommt dann mit Sicherheit immer nochmal durch, aber dann natürlich auch einfach, ja, die die Erfahrung auch. Ich meine, überleg mal, als ich das erste Mal auf Hawaii gestartet bin, das war der allererste deutsche Sieg. Thomas Hellriegel vor Jürgen Zeck und Lothar Leder. Das sind dann Jungs, die ich halt dann im Training danach erlebt habe. Später habe ich es dann geschafft, als sie im Herbst ihrer Karriere waren, ich im Hochsommer meiner Karriere waren, den einen oder anderen von denen auch zu schlagen. Das waren natürlich unglaubliche Momente. Und ich merke jetzt schon auch, dass ich durch die Trainerrolle jetzt ganz junge Athleten wie jetzt irgendwie Thomas mit Anfang 20 einen Bezug habe zu dieser ganz, ganz jungen, wilden Generation, aber dann halt auch immer noch weiß, wovon Lothar Leder in seinem Samstag-Talk spricht und da irgendwelche Anekdoten erzählt, die ich dann halt auch miterlebt habe. Also ich bin halt einfach echt schon brutal lange dabei und ich glaube, dass das halt auch etwas ist, was mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle den Podcast auch bereichern kann und wo wir
nicht nur mit Sicherheit. Also ich will noch irgendwann mal so, es kommt ja im Triathlon immer so diese saure Gurkenzeit, Januar, Februar und so. Klar, kannst du ein bisschen über Trainingslager reden, aber da habe ich mir schon fett überall eingetragen, Thema alte Stories von Nils besprechen. Also da können wir so ein bisschen gucken, was noch aus deinem Nähkästchen rauszuholen ist. Da viel. Freue ich mich das ganz besonders groß drauf, muss ich sagen. Also ich glaube, ich kenne ja so die eine oder andere Story, die du schon mal irgendwie, wo wir im Trainingslager beim Essen zusammensaßen, da kommt man ja manchmal vom einen zum anderen und da habe ich schon öfter mal an deinen Lippen gehangen und mich kaputt gelacht nachher einfach, was da für gute Geschichten einfach noch rauskommen. Ich habe auch noch eine gute Geschichte und zwar meine erste Begegnung mit dir, die war aber so, dass du mich mit Sicherheit nicht wahrgenommen hast und dich daran nicht erinnern kannst. Ich weiß nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt habe oder im Podcast, ich habe sie irgendwann schon mal erzählt. Und zwar, ich bin ja erst 2000 oder was ist erst, jetzt auch schon lange her, 2008 mit Triathlon angefangen, war vorher Schwimmer und dann war ich weiß gar nicht, was das für ein Jahr war, ob das 2009 dann direkt war, ich glaube es war 2009 oder 2010, meinem ersten Trainingslager auf Mallorca. Und dann waren wir in Alcudia im Schwimmbad und da war ich mit dem KTT, dann mit einer Gruppe da einfach und dann standen dann irgendwann, waren wir am Schwimmen ein bisschen und dann meinte jemand, hier, guck mal da, am Beckenrand. Dann standen da zwei so Jungs, komplett braun. Und dann, hier ist das Profi, ist der Nils Görke. Und dann habe ich nur so geguckt und ich sag's euch, wie es ist, dieser Nils Görke, der war brauner, doppelt so braun wie jeder Spanier, der in diesem Schwimmbad war. Und auch durchtrainierter als alle anderen. Das war meine erste Begegnung mit dir. Also, wo ich dieses erste Mal wahrgenommen habe, das war wirklich da.
Ich dachte eigentlich, jetzt kommt.
Und warte, es geht noch weiter. Ich habe auch damals schon gemerkt, dass Schwimmen nicht so dein Lieblingsdisziplin ist, weil du hast eine halbe Stunde am Beckenrand gestanden. Also wirklich nicht so da an der Tasche oder so und auf der Bank gesessen, sondern am Startblock, wo du eigentlich bereit warst, reinzuspringen. Hattest, also eine halbe Stunde übertrieben, aber mindestens noch 15 Minuten gedauert, bis du wirklich reingesprungen bist. Das war meine Erlebnis. Also gefühlt bin ich 10 mal 1000 gesprungen, geschwommen, bis du dann wirklich reingeschwommen, 10 mal 100, bis du wirklich reingeschwommen bist.
Ja, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass jetzt so eine Geschichte kommt, bis zu dem Moment, bis ich ins Wasser gesprungen bin, dachtest du, okay, der Typ ist schnell und dann hast du gesagt, der ist kein Profi. Ja, ich habe dich das erste Mal wahrgenommen 2011, als du dann ja, den ersten Ironman gemacht hast, genau. Revimol, K-Swiss, und da dann irgendwie so ein bunter Hund rumgelaufen ist und das war dann kurz vor deinem ersten Ironman, aber da habe ich dich das erste Mal bewusst wahrgenommen. Dann halt immer irgendwie, klar, deine Safe Sky-Zeit auf diversen Veranstaltungen und sowas. Aber witzig, wie sich dann der Kreis halt schließt. Und ich meine, das Schöne ist ja, dass bei dir diese Begeisterung und Faszination und Leidenschaft auch noch ungebrochen ist. Sonst würde man sowas ja nicht machen. Aber ich glaube, da werden definitiv witzige Geschichten rauskommen. Und vielleicht ja auch, ich meine, das ist natürlich auch so etwas, du kennst dadurch natürlich, oder man kennt natürlich dadurch einfach unglaublich viele Athleten, die vielleicht auch so ein bisschen aus der Wahrnehmung verschwunden sind, wo wir halt auch denken, irgendwie mal so einen Thomas Hellriegel hier ans Mikro zu kriegen, der wahrscheinlich bei vielen mittlerweile gar nicht mehr erkannt wird. Also kann mir gut vorstellen, dass es mittlerweile relativ viele in dem Sport gibt, wenn man die fragt, wer die deutschen Hawaii-Sieger sind, dass sie Hell und Wheels vergessen. Und ich meine, alleine schon, was ich für Thomas für Geschichten erzählen kann, was ich mit dem im Trainingslager schon erlebt habe und auch auf Hawaii. Ich meine, wie gesagt, ich bin das erste Mal gestartet, als er Hawaii gewonnen hat. Ich bin bei dem Rennen nicht ins Ziel gekommen. Das war überhaupt nicht schlimm, weil diese ganze Party danach und diese ganze Zeit und dieses Absurde, dass drei Deutsche auf dem Podest standen, ja, das war halt irre. Und ich meine, das ist jetzt halt einfach wirklich schon 25 Jahre her. Auf der anderen Seite war das ja dann doch auch jetzt nicht der absolute Beginn. Der absolute Beginn war dann doch schon eher so Ende der 80er Jahre. Aber das war schon auch noch gefühlt so ein bisschen Pionierzeit, ne? Also es war wirklich so, wir sind halt wirklich mit Badehose und Top gestartet und 26 Zoll Räder und keiner hatte zu dem Zeitpunkt zwei Rennräder und mittlerweile hat irgendwie jeder drei Räder, weil jeder auch noch ein Gravelbike braucht und eigentlich vier Räder, weil auch noch ein Computer braucht, weil es cool aussieht in der Stadt.
Da freue ich mich drauf, auf diese ganzen Geschichten. Das absolut. Ich könnte jetzt schon, wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir jetzt nicht diesen St. George-Fokus aus dem Auge verlieren. Ihr seht schon, da schlummert ganz, ganz viel noch bei Nils an guten Geschichten. Und ich würde jetzt, bei mir kribbelt's, dass ich da weiter drauf eingehe und wir da noch weiter quatschen. Aber wir müssen jetzt so den abrupten Schlenker Richtung St. George kriegen und dann gleich auch Fred Funk noch dazu holen, weil wahrscheinlich wird das eh hier schon direkt die erste Episode eine mit Überlänge, aber zwei Stunden wäre dann doch zu viel.
Und wir ja eigentlich auch beide Podcasts dann irgendwie so zusammenführen, ne? Das ist ja auch so, wo wir uns auch drüber unterhalten haben. Ist es jetzt schon What's the Funk oder was ist hier eigentlich los? So, das ist, ich glaube, das weiß Fred aber auch noch nicht so genau.
Ja, das weiß keiner so genau. Und das ist ja auch das Gute. Das ist alles gerade, also wie viele Bälle ich gerade jongliere hier nebenher und versuche, die Sachen irgendwie übereinzukriegen, ist einfach das trifft's ganz gut. Deswegen müssen wir jetzt diese Dinge einfach auch mal zusammenführen. Und wir haben im Vorfeld gesprochen und gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, zwei Podcasts einzelne über St. George zu machen. Dass wir mal drüber reden, ich mit Fred nochmal drüber rede. Und eigentlich passt es doch gut, weil wir wollen hier, wie du schon gesagt hast, ja auch Gäste im Podcast stattfinden lassen und dann ist halt der andere Podcast-Host mit What the Funk direkt der erste Gast.
Ja, mega
also,
gut.
Also eigentlich ist es, hätten wir nicht gesagt, dass es jetzt irgendwie so zufällig ist, dann wäre das vielleicht sogar geplant rübergekommen.
Absolut. Es wäre inszeniert gewesen. Es wäre von langer Hand geplant und absolut inszeniert gewesen. Und jeder, der uns dann näher kennt, weiß, dass es nicht so ist. Aber nee, 73 WM müssen wir eigentlich, ich muss ja schon auch ein bisschen als Papa, muss ich ja ein bisschen planen, machen wir wieder eine Insta-Aktion? Schon.
Ja, auf jeden Fall. Also da müssen wir wieder live gehen zwischendurch, dass wir wieder quatschen. Ich habe auch schon mit Johann gesprochen, der hat auch gesagt, ja, natürlich bin ich dabei. Ich räume mir die Abende frei. Und dann machen wir wieder ein bisschen Insta-Action und verfolgen natürlich das Ganze am Livestream.
Ja, ist ja jetzt auch zusammen deutlich.
Und gehen nochmal auf Insta live.
Ist ja jetzt auch deutlich zeitfreundlicher, weil ich meine, es sind halt, ja, ich glaube, 8 Stunden Zeitunterschied oder 10 Stunden Zeitunterschied. Acht glaube ich, genau, sogar nur. Ja. Und dann ist Start um 8. Also es ist ja eigentlich Nachmittagsunterhaltung. Das ist überhaupt kein Thema. Also nee, aber dann halte ich mir auf jeden Fall die Termine morgen und übermorgen frei.
Anstatt hier dann auf Streife oder Berlin 80, 70 irgendwas oder wie es heißt, kannst du dann halt 73 WM gucken. Also musst deinen Nachmittag nur ein bisschen umplanen.
Ja, ja, aber das ist kein Thema. Ja, aber bevor wir den Geheimfavoriten oder auch nicht Geheimfavoriten dazu nehmen, der ist fit, oder? Also was ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, oder wie siehst du das?
Definitiv. Ich sehe es genauso und alleine schon, ach, das ist ja immer dieses schöne Ding, was wir ja beim Project so gut gemerkt haben. Nebenher, klar, wir machen Berichten über alles und sonst was. Und Fred hat ja auch im ersten Vlog, den ich natürlich direkt verfolgt habe, was sie da in Park City machen, Höhentrainingslager, geile Gruppe mit Ruben Zipunke und Nico Mann. Ja, wir machen jetzt hier jede Woche einen Vlog. Ich glaube, jetzt kam der zweite, also innerhalb von 30 Tagen dann zwei, statt irgendwie alle 5 Tage oder jede Woche ein. Und das heißt eigentlich, okay, wenn da wenig kam, dann muss das Training gut gewesen sein.
Absolut. Die waren so müde, dass sie keinen Bock mehr hatten, irgendwas zu machen, irgendwas zu produzieren.
Fragen wir ihn nachher mal.
Ja, genau. Und ich fand, er war, ich habe mir das natürlich auch angeguckt, was er jetzt gestern hochgeladen hat. Echt dünn. Das war wirklich Slim Shady. Also der sah wirklich nach Laufform auf. Ist, glaube ich auch, ich habe so ein bisschen die Zahlen gehört, ist ja dann so ein Schnitt von 80 Kilometern pro Woche. Das ist für Fred auch relativ laufumfangreich. Normalerweise läuft er ja auch gerne mal irgendwie nur 60 pro Woche oder auch mal nur 50 pro Woche. Aber dann wirklich 5 Wochen am Stück 80 Kilometer. Wahrscheinlich wird er auch mal irgendwie eine 100er Woche gehabt haben und eine Woche ein bisschen weniger. Aber ich glaube, der ist richtig angespitzt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wenn er sich gleich dazu schaltet, was er uns erzählt. Und ich finde ja auch, ich bin ja auch riesen Fred Funk-Fan. Ich habe, bevor ich ihn persönlich kennengelernt habe, habe ich ja immer gedacht, das ist ein bisschen so ein, ja, so Großkotz mit seiner Kette und ist ein bisschen so Babu-Style, hier komme ich. Und dann habe ich ihn kennengelernt und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass er halt selber über sich auch lacht. Und ich finde, das ist ja so die größte Qualität, die du haben kannst, dass du weißt, dass du was kannst, das auch irgendwie ausstrahlst, aber das Ganze halt mit so einer Selbstironie machst. Und das finde ich halt bei Fred wirklich cool. Also das ist einfach so ein cooler Typ, der halt auch total respektvoll den anderen Athleten gegenüber ist und totalen Respekt hat vor den Leistungen von anderen Athleten. Also merkt man ja auch oder hat man ja auch so ein bisschen gesehen jetzt bei den Trainingsbildern mit Ruben und Nico, wo ja, würde ich sagen, wirklich auch drei Welten aufeinander prallen. Das sind ja wirklich komplett unterschiedliche Charaktere. Und das finde ich dann halt auch einfach cool zu sehen, wie die Jungen so miteinander arbeiten. Und da ist ja auch, glaube ich, auch ganz viel in der PTO passiert. Dass dadurch, dass sich die Leute jetzt regelmäßig sehen und regelmäßig auch relativ viel Zeit miteinander verbringen, habe ich schon das Gefühl, dass in der jungen Generation ein ganz anderes Miteinander entstanden ist, weil die sich halt einfach jetzt regelmäßig, ähnlich wie in der WTS-Serie, oft sehen. Und ich glaube, dadurch ist so ein Zusammenhalt auch bei den Langdistanzlern, den man vorher so nicht kannte. Und das ist schon irgendwie, finde ich, eine extrem coole Dynamik, die da entstanden ist in den letzten 2 Jahren.
Ja, das sieht man ja immer mehr, dass sich wer zum Trainingslager verabredet oder irgendwie dann zusammen nochmal wohin fährt, um sich auf ein Rennen vorzubereiten oder sowas. Das ist echt super spannend. Ja, stimmt. Dann da drei Leute einfach, wo du sonst denkst, die hast du so noch nicht viel zusammen gesehen, gehen dann 30 Tage direkt zusammen ins Höhentrainingslager. Ist ja auch immer ein Risiko, wenn du nicht weißt, so passt das oder nicht. Und
Ja, voll. Und ich meine auch dann auch wirklich ja auch, ich meine, Ruben, der muss es jetzt mal irgendwie beim großen Rennen beweisen, ob er es wirklich drauf hat. Also da war bisher ja auch immer mehr Ansage als dann nachher letztendlich wirklich Ergebnis. Nico, der war schon brutal, was der dieses Jahr zum Teil gezeigt hat. Also sowohl in Rapperswil als auch in St. Pölten hat er wirklich gezeigt, dass der in der entsprechenden Besetzung und beim entsprechenden Rennverlauf ganz vorne mit dabei sein kann. Ich sage jetzt mal, das sind ja schon
Mika
drei...
Mika genauso.
Ich wollte jetzt einfach auf dieses
Wenn wir jetzt nochmal die
Camp
Deutschen erweitern.
Mika,
ja. Einfach um die Deutschen komplett zu machen dann.
Voll,
so, das ist
Strati auch. Und dann auch Fabian Reuter nicht zu vergessen, für den sicherlich ein Riesenerfolg ist, bei der 73 WM dabei zu sein. Bester Deutscher bei der 73 Europameisterschaft. Ja. Aber das sind ja die anderen 5 genannten, das sind ja Jungs, die können alle an einem guten Tag Top 10 machen. Und ich würde jetzt sagen, Mika, Strati, weiß ich nicht genau, ob der auch schon Top 5, er hat es mit Sicherheit drauf, aber so jetzt nach dem Jahr würde ich das wahrscheinlich eher in Anführungsstrichen setzen. Aber Mika und Fred, die haben ja auch das Zeug, in die Top 5 zu kommen. So, Nico mit Sicherheit auch Top 10 an einem guten Tag. Das ist halt schon krass. Und dass die dann halt zusammen trainieren, das finde ich schon cool. Also, dass die sich halt nicht aus dem Weg gehen, das ist ja ein bisschen schon so, als würden jetzt Jürgen Zeck, Lothar Leder und Hellriegel sagen, komm, wir machen jetzt zusammen Camp. Und das hat aber in den 90er Jahren, 2000er Jahren keiner von denen gemacht. Also schon irgendwie ganz cool.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das habe ich natürlich selber auch nicht mitbekommen. Ich habe natürlich mitbekommen, wie sie irgendwie geraced haben oder man hat das mal so im Rande mitbekommen. Da habe ich selber Triathlon noch als Schwimmer verfolgt und hatte eigentlich gar keine Ahnung von der Szene. Nur mal so diese großen Rennen, weil ich einfach Sport interessiert war, das hat man schon so mitbekommen und die Hawaii natürlich immer. Aber sowas gab es nicht, dass dann sich so die deutschen Großen zusammengesetzt haben oder überhaupt, dass man da so sich zusammen telefoniert hat, ey, ich fahre im März 2 Wochen nach Malle oder Lanzarote. Hast du
doch ein bisschen schon, also du hattest halt immer so diese Sparringspartner, also der Thomas
Hellriegel. Jeder hatte so seinen Buddy.
Genau, der hatte so seinen Trainingsbuddy, was dann irgendwie mittlerweile ganz abgefahren ist, dass da dann die Kinder jetzt hervorkommen, wie halt irgendwie beim Arndt Schomburg, der Jonas Schomburg, der halt jetzt logischerweise auf der Kurzdistanz mega erfolgreich dabei ist. Dann jetzt auch der Nils Lorenz, ist ja der Sohn vom Holger Lorenz, der hat auch Top 10 auf Hawaii gemacht und war halt so der Trainingsbuddy vom Thomas Hellriegel. Die sind dann immer zusammen nach Teneriffa gefahren und haben da unfassbare Umfänge gemacht vor Hawaii, 40 Stunden auf dem Vulkan trainiert und haben dann auf Hawaii halt auf dem Rad alles auseinandergenommen. Lothar war so ein Typ, der, glaube ich, relativ viel in der Vorbereitung zu Hause gemacht hat. Der hatte dann so Leute wie Jochen Basting, der dann aber auch irgendwie 14., 15. geworden ist. Dann hattest du immer Jürgen Zeck, der sich halt in San Diego vorbereitet hat. Da waren dann solche Leute wie Alexander Taubert. Also das waren schon auch immer Gruppen. Aber das waren dann eigentlich, sind so die Platzhirsche, sind sich logischerweise immer eher ein bisschen aus dem Weg gegangen. Aber klar, ja, hattest spannend. du hattest diese Trainingsgemeinschaften, die hattest du schon auch. Aber das fand ich jetzt schon irgendwie eine ganz coole Konstellation, dass du da drei junge Jungs auf einem Haufen hattest, die alle drei irgendwie auf die Top 10 spekulieren. Einer dann vielleicht sogar auch auf Top 5 oder Podium, das werden wir gleich hören. Das finde ich schon irgendwie sehr, sehr cool. Und was ich halt einfach witzig finde, ist, wenn man es verfolgt hat, mit wie viel Selbstironie und mit wie viel Spaß die halt dabei waren. Ne? Also das ist dann schon nochmal irgendwie was anderes. Klar, das ist natürlich auch durch die sozialen Medien jetzt ganz anders sichtbar. Der Spaß war auch bei uns früher natürlich an vorderster Stelle. Ich glaube, wenn du keinen Spaß am Training hast, dann schaffst du es nicht, gut zu werden. Und das ist eigentlich immer sehr auffällig, dass die Weltklasse-Athleten einfach alle Spaß haben am Training, weil wenn du das nicht hinbekommst, dann kannst du es vergessen. Aber das war, fand ich schon sehr, sehr amüsant, diese ersten zwei Vlogs zu sehen, und war irgendwie eine coole Kombo.
Ja, geil. Ja, wollen wir dann einfach Fried schon mal reinholen, bevor wir jetzt dann über weitere Details sprechen und so dieses große Thema, da müssen wir Fried natürlich auch noch fragen, wie er das macht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Nils, aber anscheinend ist das Wetter doch ein bisschen kühl geworden in St. George. Und
es hat geschneit, ne? Oder? Lucy Charles hat irgendwie Bilder aus dem...
Das aber aus der Höhe. Das war bei Ruben auch. Ruben ist ja noch länger in Park City geblieben, da war richtig Schnee. Unten ist kein Schnee, zumindest habe ich da noch nichts gesehen. Aber es sind wohl morgens irgendwie nur so 2 bis 4 Grad oder sowas. Ich habe mit Strati telefoniert gestern und er meinte so, boah, was meinst du, anziehen oder nicht? Und mal gucken. Also 2 bis 4 Grad aus dem Wasser raus. Das Wasser soll wohl warm sein. Wie warm, werden wir bestimmt auch gleich von Fred noch erfahren können. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema und natürlich nochmal so eine spannende neue Komponente, die da reingebracht wird. Aber ja, ich würde sagen, das alles und auch wie die Konkurrenz aussieht und wie stark wer vor Ort ist oder fit oder unfit aussieht nach Hawaii, werden wir einfach mal Fred fragen, würde ich sagen.
Absolut, holen wir ihn rein. Komm, auf geht's.
Bevor wir Fred jetzt hier dazulassen, nochmal eine ganz kurze Info. Und zwar hatten wir ein bisschen Probleme mit der Übertragung von den Dateien. Fred hat in seine Kamera aufgenommen, die Dateien waren riesig, die aus den USA jetzt rüber zu schicken. Und dass wir irgendwie den Podcast rauskriegen, mussten wir so ein bisschen rumtricksen. Deswegen ist Freds Audioqualität leider nicht die beste. Alles ein bisschen spontan und wir geloben ganz, ganz, ganz große Besserung. Beim nächsten Podcast stimmt dann Freds Audio auch wieder. Da müssen wir so ein bisschen eingrooven. Nur, dass ihr das schon mal wisst, dass das nicht der Normalfall sein soll. Also trotzdem viel Spaß, weil die Infos sind mega.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und natürlich haben wir in der ersten Episode auch schon einen Gast und ja, wir sprechen über St. George und wer kann es dann anderes sein als mein zukünftiger neuer Podcast-Partner Fred Funky Funk aus St. George live zugeschaltet und wird uns jetzt natürlich nochmal richtig viele oder mit richtig vielen Insider-Informationen versorgen können, wie denn so die Norboys drauf sind, wie die aussehen, wie alle anderen Teilnehmer aussehen, wie kalt, warm, Schnee, Sonne, was auch immer es wirklich ist. Dann fragen wir ihn noch ein bisschen aus zu seinem neuen Fahrrad. Hi Fred.
Ja, hey ihr zwei. Danke, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich dachte eigentlich erst hier, Nils Görke ist zu Gast beim What the Funk Podcast.
Ich glaube, das ist alles noch nicht so geklärt. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wer jetzt Host ist eigentlich. Oder sind hier 3 Hosts?
Wir sind 3 Hosts. Also hier sprechen jetzt 3 Podcast-Hosts miteinander. Also sprich, jeder ist in der Verantwortung.
An das Hosten werde ich mich sowieso ein bisschen gewöhnen müssen. Ist ja eigentlich jetzt, habe ich noch nie gemacht, deswegen bin ich mal gespannt, wie es dann zukünftig bei unserem Podcast sein wird.
Ja, ist dann die erste Episode dann ja quasi die Nachbesprechung von St. George. Die Vorbesprechung kannst du jetzt nochmal die Gastrolle einnehmen, aber dich schon mal mental auf die Hostrolle einstellen, sozusagen. Also es ist jetzt so der Übergang wieder zwischen Praktikum und Azubi.
Die Azubi. Übergang vom Praktikum zur Geschäftsführung.
Oh ja, stimmt. So. Nee, vom Azubi zur Geschäftsführung direkt. Das ist ja der nächste Schritt jetzt.
Genau.
So ja. War's. Aber kommen wir mal zum Rennen. Ich glaube, die Sache, die ich in letzter Zeit am meisten mitbekommen habe, ist, es ist arschkalt.
Ja, also ich war ja davor 30 Tage auf über 2000 Meter Höhe und habe da nur einmal mein langes Radtrikot gebraucht und das war auf 3200 Meter Höhe, wo wir hochgefahren sind. Und ansonsten eigentlich fast immer kurz gefahren, außer nur abends mal die Weste angezogen. Und dann kommen wir hier runter und müssen direkt lang, Überschuhe, Handschuhe, alles anziehen, was wir dabei haben. Also es hat dann auch einen Tag, nachdem wir aus Park City hier runtergekommen sind, hat es dann auch oben geschneit und hier wurde es dann quasi auch direkt 20 Grad kälter. Und jetzt hat es in der Früh, wir starten ja auch vor Sonnenaufgang noch, da hat es dann zur Startzeit, ich glaube bei den Frauen morgen sogar nur 1 Grad und bei uns dann angenehme 4 Grad.
Und du siehst vor allem verdammt Slim Shady aus, wie ich gesehen habe. Du bist schon echt austrainiert. Hast du Angst, dass du zu dünn bist?
Nachdem ich Strati gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich bin eigentlich gut für die Kälte vorbereitet.
Nee, aber ernsthaft, ich habe gestern natürlich mir dein YouTube-Video angeguckt. Du bist schon echt fit. Also warst du schon mal dünner? Nee.
Ah, gute Frage. Also ich wiege mich ja nicht und ich habe eigentlich so viel Fanta und Dr. Pepper wie noch nie getrunken in den letzten 4 Wochen und auch so viel Fruit Loops wie noch nie gegessen. Also hab eigentlich alles dafür getan, dass ich nicht zu sehr abnehme. Gerade in der Höhe muss man ja schon aufpassen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall so fit wie noch nie.
Das war eine Ansage, aber bevor wir dann jetzt noch weiter auf die Temperatur zurückkommen, also wir haben jetzt wirklich gehört, es ist arschkalt und was da deine Strategie am Race Day sein wird, lass mal kurz die Rolle rückwärts machen, weil du es gerade angesprochen hast. Camp Park City mit Nico Mann, mit Ruben Zipunke und Rubens Freundin, die ich dann in den Insta-Stories immer gesehen habe, die den Laden zusammengehalten hat, dass ihr nicht komplett im Walmart ausgerastet seid und die komplette Karnevalsabteilung leer gekauft habt. Erzähl nur mal ein bisschen darüber. Also war natürlich, glaube ich, von den Stärken, die da zusammengekommen sind, irgendwie konntet ihr euch wahrscheinlich richtig gut pushen auch, oder?
Ja, es war auf jeden Fall. Also von vornherein war geplant, dass Nico und ich dann zusammen eben noch in die Höhe fahren in Amerika und uns da für die St. George vorzubereiten. Eigentlich war da natürlich erstmal Flagstaff geplant und dann kam eben Ruben ins Spiel, der dann da Park City vorgeschlagen hat und ob wir da nicht Bock haben, damit zu kommen. Und da haben wir gedacht, ja, dann gehen wir Park City, bei uns war es eigentlich egal. Und dann haben wir noch einen Trainingskollegen mehr. Und hat auf jeden Fall richtig gut gepasst. Die Stimmung war auch über die 30 Tage eigentlich die ganze Zeit richtig gut. Konnten super zusammen trainieren, haben uns gegenseitig motiviert. Und ja, trotzdem hat aber auch jeder so, ja, haben eigentlich alle meinen Trainingsplan gemacht, also im Plan von dann. Aber trotzdem jeder so sein Tempo halt durchgezogen. Und sowohl Ruben als auch Nico waren da clever genug, dann auch ihr Tempo da zu machen und sich nicht irgendwie mitreißen zu lassen. Beziehungsweise Ruben hat uns eigentlich abgezogen im Training.
Ja, warte kurz die Info, dann kannst du, Nils, weil das war jetzt genau meine Frage gewesen, wo ich hinaus wollte. Ich hatte von Strati die Info bekommen, ach fuck, gut, dass ich nicht da war. Die Jungs sagen so, ja, scheiß drauf, ich trainiere einfach mit Fred, weil der ist der Beste von uns, dann werde ich genauso gut.
Wobei Ruben schon immer 3-4 Schritte vorausgelaufen ist, oder? Fred, sei ehrlich, Ruben ist schon immer so 3-4 Schritte vor euch gelaufen. Ich habe das immer sehr genau beobachtet, also das war, egal ob Hügelläufe oder 200er im Flachen, er war die treibende Kraft.
Ja, nee, Ruben, also ich meine, er hat ja auch Laktat gemessen und es hat dann, glaube ich, für ihn auch schon immer gepasst. Also haben wir den Schluss gezogen, dass ihm die Höhe einfach absolut nichts ausmacht.
Okay, also er hat euch im Training nur abgezogen, weil ihm die Höhe nichts ausmacht.
Vielleicht ist er auch brutal fit und würde es am Samstag auch abziehen. Wir werden sehen.
Ja, das war jetzt nämlich meine Frage, ob du jetzt da auch vor deinen, also du hast gerade, wo wir am Anfang noch nicht auf Aufnahme gedrückt haben, schon einmal gesagt, so ja, die Norboys sind im Arsch, Sam Long ist im Arsch, Ditlev ist im Arsch, passt alles. Hast du mehr Angst vor deinen Trainingsbuddies als vor den großen Namen, die sonst noch auf der Startliste stehen?
Ich habe eigentlich wirklich vor niemanden Angst, würde ich sagen. Aber wer jetzt so fit ist und wer nicht, soll ich dazu schon was sagen oder wollen wir darauf später nochmal zurückkommen?
Nee, da kommen wir später nochmal drauf. Aber nochmal kurz, um da abzuschließen. Also von euch im Training jetzt in der Höhe, unter klar Höhenbedingungen, hättest du jetzt gesagt, war schon Ruben der euch da die Leviten gelesen hat.
Also Ruben war auf jeden Fall von Anfang an stark dabei. Gut, er war auch schon eine Woche vor uns da. Und ich bin auch vom Typ so schon so einer, der in der Höhe deutlich langsamer machen muss als auf Sea-Level. Also wenn ich da irgendwie Schwelle in der Höhe mache, fühlt sich das eigentlich so an wie G1 zum Beispiel, wo wir da diese Bergläufe gemacht haben, die 5x6 Minuten bergauf, habe ich auch im YouTube-Video gezeigt. Da bin ich einfach nur nochmal hochgelaufen und hatte Schwellenlaktat. Also ich musste mich da wirklich nicht anstrengen für die Laktatwerte. Und Nico war auf jeden Fall der die größten Sprünge in den 4 Wochen gemacht hat. Also wo der angekommen ist, hat man sich eigentlich gedacht, wie hat der mal jetzt hier Challenge St. Pölten gewonnen? mit den Werten. Aber
der Arme.
Nee, aber dann hinten raus hat der dann wirklich alles mit mir mittrainiert. Also der, und das auch, obwohl er sich wirklich immer auf sich selber geachtet hat und auf seine Laktatwerte. Also der hat es auf jeden Fall wirklich clever gemacht.
Aber es ist leider ein bisschen krank geworden, oder? Oder war das...
Ja, also wir sind am Freitag eben runtergefahren und am nächsten Tag sind wir beide, also ich auch, mit Halsschmerzen und geschlossenen Nebenhöhlen aufgewacht. Und ja, ich habe dann schon bin so raus zu Nico und ja, Nico, ich werde heute nichts trainieren. Werde da kein Risiko eingehen und er so, ja, er hat genau das Gleiche. Also wirklich genau zeitgleich.
Okay.
Bei mir ist es dann wirklich innerhalb von 24 Stunden wieder deutlich besser geworden, glücklicherweise. Habe dann die nächsten 2 Tage dann schon wieder locker trainieren können und jetzt dann auch meine Vorbelastungen machen können. Und bin wieder 100% gesund. Also mache mir jetzt keine Sorgen, dass mich das irgendwie für den Wettkampf einschränkt. Und ja, aber Nico zieht sich leider seitdem noch ziemlich hin. Also geht es schon Tag zu Tag so ein kleines bisschen besser, aber so ganz weg ist es immer noch nicht. Und ja, jetzt sind es noch 2 Tage bis zum Rennen. Wird auf jeden Fall knapp. Aber ich hoffe, er kann starten und wird auch seine Leistung abrufen können.
Ja, mega. Und Vorbereitung liefen bei dir gut. Hat man ja auch immer so ein Gefühl, wie dann die Einheiten gelaufen sind und wie die Splits laufen, wie die Wattleistung, wie leicht es produziert wird. Also fühlst dich fit.
Ja, mega. Also hinten raus konnte ich dann in der Höhe eigentlich fast meine Sea-Level-Werte produzieren, vor allem auf dem Rad. Und ja, jetzt wo ich runtergekommen bin, klar, die ersten Tage war jetzt dann gut mit der kurzen Erkältung dann noch. Als gestern bei der Vorbelastung Rad habe ich mir schon gedacht, okay, da kommen schon die ersten Anzeichen vom Höhenboost.
Ja, und dann kam der Jana Boost noch eingeflogen. Ich meine, das war ja dann die nächste Speerspitze quasi.
Der Jana Boost noch, die habe ich extra noch spontan eingeflogen, weil ich ein gutes Gefühl habe und den Moment möchte ich dann ja mit irgendjemandem teilen. Und der New Bike Day Boost, den gab es diese Woche auch noch.
Ja, sensationell.
Das kommt ja dann viel zu. Wie viele Tage hast du nur, um das nochmal ganz klar? Also du hast einen Tag, konntest du gar nicht trainieren und dann am Tag drauf konntest du schon wieder ganz locker irgendwie Grundlage machen. Also hast du quasi effektiv irgendwie einen Tag verloren. Oder dann 3 Tage, wenn du nur 2 locker gemacht hast.
Ja, genau. Also eigentlich hätte ich am Sonntag und am Montag nochmal härtere Einheiten gehabt. Die musste ich quasi komplett skippen. Und dann halt am Samstag so einen lockeren Trainingstag komplett. Aber ja, und jetzt konnte ich aber nochmal, also da habe ich halt Ruhe gemacht und dann halt die Vorbelastungen, das hat schon so gepasst. Ich meine, das Training war ab dem Moment getan, wo wir aus der Höhe runtergefahren sind. Ja, und ab da hätte man es sowieso nur noch versauen können. Also vielleicht war es auch Schicksal, vielleicht hätte ich mich dann mit den letzten harten Einheiten nochmal komplett abgeschossen und dann wäre nichts gegangen hier am Samstag. Also vielleicht war es auch für was gut.
Wink mit dem Zaunfall quasi.
Ja. Genau.
Ja, und das Rad, was du vorhin gepostet, das Rad, was du vorhin gepostet hast, war natürlich schon Thema bei Nick und mir. Also war ja ganz, ganz klar. Ich habe schon gesagt, das ist ja so ein bisschen das Pendant zu dem Rad von Lucy Charles. Also sie irgendwie so Pinky Blinky und du so Blue Blinky Blinky. Also es ist ein bisschen wie Barbie und Ken, oder? Wenn man das mal so.
Ja, oder wie genau, siehst du das? Wenn dann die Leistung, genau, das ist ja super.
Ja, wir haben beide dieses sparkly Design. Sie in Pink, ich in Blau. Ja, schaut auf jeden Fall richtig gut aus. Und gestern habe ich sie auch am Snow Canyon dann auch überholt im Intervall. Habe ich auch vorher noch so ein Bild in die Story geteilt. Hat ihre Schwester, glaube ich, fotografiert. Genau.
Ja, sensationell. Und wir haben festgestellt, das hat aber auch Nick mir erzählt, dass du sogar Kona auf der Sattelstütze hast.
Special gab's noch. Es gab noch Special, also nicht nur dein Tattoo ist auf dem Rahmen verewigt, sondern du hast extra für die 73 WM noch ein Special angebracht.
Genau, und zwar ist es einfach ein Sticker von der Fruit Loops-Packung, die da gratis dabei war. Family Pack,
ne?
Genau. Den hat Nico mir einfach auf die Sattelstütze geklebt. Die beide haben auch andere Sticker von diesem Sticker-Pack, was in Fruit Loops, Fruit Loops-Packung war. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, passt eigentlich, lasse ich da jetzt drauf.
Und die anderen haben sie auch drauf gelassen? Also sind das so, ist dann euer Lucky Charm jeweils aus der Trainingsgruppe für die 73 Worlds?
Bei Ruben weiß ich jetzt nicht, aber Nico hat es auch noch drauf. Ich glaube, der hat so ein UFO.
Hast du sonst noch welche? Sonst wäre noch mein Tipp, hol dir nochmal eine Packung Fruit Loops. Dann kannst du sonst beim Bike-Check-In Ruben zur Not nochmal eins drauf machen.
Da mache ich dann auch noch eins auf Gustav und Christian und Sams Rad drauf.
Überall. Geh einfach rum und verteile überall noch ein paar Sticker.
Ja gut, aber Nico muss ja wahrscheinlich nochmal zum Baumarkt und muss noch ein bisschen Duct Tape holen, um sein Aero-Cover wieder zu machen, oder?
Das hat ja schon Tradition
bei ihm.
Ja, Nico hat jetzt sein Rad ready gemacht. Ich glaube, sein Dad bringt ihm noch ein paar Sachen mit. Aber ja, das stimmt. Er muss eigentlich noch vorne hier die Extensions zukleben.
Ja, genau. Das habe ich ja in St. Pölten live verfolgt. Da war der Papa ja auch dabei und das war echt ein cooles Team. Also wenn die beiden aufschlagen, dann kann man vermutlich...
Du hast verfolgt, wie die das zugetaped haben alles?
Nee, das habe ich nicht gesehen, aber so diese ganze Kombo.
Ah, okay.
Ich habe ja Nils in St. Pölten betreut und Papa Mann Nico und das war einfach cool, das zu sehen, zumal die beiden dann ja auch weggefahren sind und Nico dann Nils hat stehen lassen am Anstieg. Und das war schon, das hat mich schon schwer beeindruckt, weil wenn du ihn so siehst, dann ist er ja doch eher jetzt nicht so der Terminator, aber im Rennen wird er dann doch absolut zur Maschine. Und das, also ich freue mich echt riesig auf übermorgen und hat auch immer Spaß gemacht, euch das zu verfolgen. Und ich aus Trainersicht habe natürlich auch echt gleich gesehen, dass die Beiträge von euch weniger wurden. Du hast es dann ja auch bei deinem Beitrag gestern gesagt. Und das ist ja eigentlich immer das beste Zeichen. Wenn man zu müde ist, um irgendwie einen Quatsch zu machen, dann hat man gut trainiert, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja, ich wollte eigentlich schon deutlich mehr machen, aber habe dann nach einer Woche realisiert, ja, eigentlich muss ich mehr trainieren als filmen.
Sehr gut. Das sind halt die Racer und keine Influencer. Darum geht's ja letztendlich.
Genau, ja.
Aber jetzt kommen wir nochmal zurück. Kommen wir nochmal zurück, Fred, zu deiner Ansage, als du noch offline warst. Also die Ansage, wenn wir das nochmal wiederholen wollen, die No-Boys sind müde. Aaron Royal, habe ich gesagt, da meintest du ja auf der Radstrecke kein Thema. Detlef auch müde. Sam Long hast du noch nicht erwähnt. Was ist mit Jo-Jo-Jo?
Also, ich persönlich sehe Sam Long als den stärksten Konkurrenten. Also klar, er hat einen Rückstand nach dem Schwimmen. Wahrscheinlich 2 Minuten, aber er fährt brutal stark Rad, ich würde sagen, also schon mindestens genauso stark wie ich, und dann läuft er auch richtig, richtig gut, also ich glaube, dass er selbst mit Schwimmrückstand da wirklich am gefährlichsten wird von allen. Ja, und Gustav und Christian, Gustav hat schon so gesagt, er ist eigentlich echt im Arsch, sag ich mal. Das ist einfach dieses, und da hat Christian gesagt, das ist das Post-Win-Syndrom. da, genau, dass man da dann erst so ein bisschen so die Lust verliert. Ich glaube, krank war er auch noch letzte Woche. Auf der anderen Seite, ich kenne Gustav schon auch so ein bisschen, schon persönlich kann es auch sein, dass es alles Quatsch ist und er ist brutal fit. Also ich will die Norweger auf keinen Fall abschreiben. Und selbst wenn die einen schlechten Tag haben, sind die noch absolute Maschinen. Also ja, die Norweger und Sam Long sehe ich da am stärksten. Bei Magnus weiß ich jetzt nicht, aber der hat nach Texas und nach Roth bei beiden Langdistanzen dieses Jahr so lange gebraucht, um sich zu regenerieren, musste alle seine Mitteldistanzen in Europa und auch die Canadian Open absagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie der jetzt es auf einmal schafft, sich in 3 Wochen von einem Hitzerennen, wo der hinten raus auch noch komplett hochgegangen ist, sich da zu regenerieren. Also ja, würde mich nicht überraschen, wenn die Kona-Starter am Samstag keine große Rolle spielen.
Ja, ich glaube auch,
dass ist ja super interessant eigentlich, ne, dass die genau die Jungs eigentlich dann doch müde sein werden. Und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Fred, es gab einen geilen Podcast, das ist auch nochmal eine Empfehlung von Rich Roll mit Gustav Iden und Blumenfeld, wo die auch schon gesagt haben, da war so viel Media, Tram und auch da haben sie selber schon gesagt, die sind so super müde. Und normalerweise sagen die Norweger, die heulen ja wirklich eigentlich nie rum. Und ich glaube, also vielleicht, wie du es gesagt hast, ist es mal eine neue Taktik. Aber ich glaube auch, wenn die wirklich sagen, boah, das war einfach ein bisschen too much, dass es das wirklich auch sein wird. Aber we will see.
Da habe ich noch eine gute Story zu dem Podcast. Und zwar in der letzten Woche vom Trainingslager. Da habe ich dann eigentlich fast alles nur noch mit Nico gemacht. Ruben hat zwar noch so das Gleiche trainiert, aber dann eher alleine. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen, ob er einfach müde war.
Oh, die Mindgames, gingen los.
Mindgames. Genau, aber wir sind dann hinten raus eigentlich immer die gleiche Route gefahren. Das war so eine richtig geile TT-Strecke. Und beim letzten Longride einfach ja nochmal so 65 Kilometer out und 65 Kilometer back. Dann sind wir da über so einen Berg gefahren, eine halbe Stunde. Da konnte man sich gut unterhalten. Und dann auf dieser TT-Straße haben wir beide unsere AirPods reingemacht, sind hintereinander gefahren mit, keine Ahnung, 20 Meter Abstand und haben diesen Podcast gehört. Und dann irgendwann, ja so auf dem Rückweg, ja so nach 70 Kilometern, komme ich dann an so eine Kreuzung, drehe mich so um und Nico ist nicht mehr hinter mir. Und da habe ich so, okay, dann bin ich umgedreht, nochmal 5 Kilometer in die andere Richtung gefahren und irgendwann kommt er mir dann entgegen und so, ey Fred, ich habe geschrien, ich hatte einen Platten und ich habe halt nichts gehört, weil ich die Kopfhörer drin hatte. Aber er hat ihn eigentlich echt schnell gewechselt. Also kam er dann doch relativ schnell wieder entgegen. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich mich ein bisschen öfter umgedreht. Wir haben beide den Podcast auch so gleichzeitig auf Start gedrückt. Und dann die letzte halbe Stunde haben wir uns nochmal drüber. Und da haben wir nochmal ein Recap gemacht und uns nochmal drüber unterhalten.
Und hab dann noch mehr Pizza gegessen, noch mehr Fruit Loops gegessen und nur noch geschlafen und die Massagen abgesagt.
Ja, genau. Ja, genau aus dem Grund machen wir das ja eigentlich, weil die Norweger essen nur Kacke, also müssen wir das auch so machen.
Nee, ich muss aber auch sagen,
so. ich kann das ja auch bestätigen, ne? Ich war ja mal bei Christian wirklich zu Hause, für Alex, für den Silence was gefilmt und die kamen, wir haben die getroffen, wir kamen nach Bergen, da waren die gerade beim Schwimmtraining, kamen raus, erst was die gemacht haben in der Schwimmhalle ist so ein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, so ein Automat. Da haben die sich jeder einen Liter Kakao rausgezogen, haben sich jeder einen Liter Kakao reingedonnert, dann sind wir zu Christian nach Hause und dann haben die sich jeder 6 Scheiben Toastbrot mit Marmelade reingezogen. So, das war dann so irgendwie das Abendessen.
Ja, funktioniert. Aber ich muss auch sagen, ich glaube auch, dass dieser Kona Blues, dass man das echt nicht unterschätzen darf, das sehe ich auch jetzt gerade bei allen, das ist natürlich ein komplett anderes Niveau, aber alle, die aus Kona wiedergekommen sind, die sind halt schon echt einfach platt, weil ich glaube, diese Spannung, die sich da aufbaut, egal ob Amateurathlet oder Profiathlet, die ist schon eine ganz besondere. Dann hast du natürlich, wenn du jetzt nach Nordeuropa zurückkommst, diesen Klimawechsel. Aber du hast natürlich in so einem Ironman und dann, wenn du das Ding so absolvierst wie die 2, eine unfassbare Adrenalinausschüttung und Hormonausschüttung. Und die muss ja irgendwann noch abgebaut werden. Und ich glaube, die haben einfach, seitdem die jetzt über die Ziellinie gelaufen sind, haben die vermutlich noch nicht eine einzige ruhige Minute gehabt. Und ich muss auch sagen, ich habe Breakfast with Bob mit Gustav gesehen, der sah auch echt nicht gut aus. Er hatte irgendwie so ein bisschen mopsiges Gesicht, fand ich. Also da sah wirklich ein rundes Gesicht und der sah wirklich auch müde aus. Aber wie ihr es halt auch schon gesagt habt, die zwei sind absolute Rennmaschinen und er hat ja auch schon gesagt, er wird das Rennen mit Sicherheit so ein bisschen taktischer angehen. Und ich sag mal, gemeinsam mit denen auf die Laufstrecke gehen, dann können die dann halt doch schon nochmal einen Hebel umlegen. Aber ich meine, du hast ja schon mal in Edmonton gezeigt, wie es funktionieren kann. Und wenn du das Rennen dann noch ein bisschen mehr auf deine Karte ziehst, also hast du schon Taktik-Vorbesprechung mit Dan gemacht oder steht die noch aus?
Die steht noch aus, aber die Taktik ist eigentlich klar. Ich habe eigentlich auch sogar so 2 bis 3 verschiedene Taktiken. Aber die möchte ich jetzt hier noch nicht ausführen.
Nee,
Nachbesprechung ausführen.
So, die anderen sehen Fred ja nicht. Nick und ich haben ja das Glück, dass wir dich sehen. Und ich finde es ziemlich, ziemlich cool. Wir haben keine 48 Stunden mehr bis zum Start der 73 WM. Und du hast irgendwie so eine coole Mischung aus, man sieht schon, du bist fit, du bist angespitzt, aber du bist trotzdem noch extrem entspannt. Stimmt das oder beschreib mal so ein bisschen, wie es dir jetzt vor dem absoluten Saisonhöhepunkt geht?
Ja, um da auch nochmal ganz auszuholen. Also letztes Jahr hatte ich ja eigentlich ein ganz stabiles Rennen hier, bin dann am Ende aber ausgestiegen aus den bekannten Gründen. Und dann danach hatte ich eigentlich wirklich erstmal gar keinen Bock auf St. George, fand es hier mega hässlich, wollte hier nicht mehr starten, dann ist hier auch nochmal die WM. Hatte wirklich am Anfang der Saison absolut keine Lust auf das Rennen und mein Fokus war eigentlich eher auf die PTO-Rennen. Aber dann so von Rennen zu Rennen habe ich eigentlich mehr und mehr Bock bekommen auf die 73 WM, einfach auch, weil ich gemerkt habe, wie es viel ich nochmal besser geworden bin und dann halt auch einfach ein bisschen vielleicht ein Podium oder sogar einen Titel hier geschnüffelt habe und das hat mich dann doch ziemlich motiviert. Habe dann eben die Entscheidung gefasst, das wirklich nochmal komplett fokussiert vorzubereiten, dieses Rennen mit einem Höhentrainingslager nur für dieses Rennen jetzt in Park City. Und war klar, ich habe schon oft mal auf einen Rennen richtig gezielt trainiert über einen längeren Zeitraum. Aber ich glaube, mental war ich tatsächlich noch nie so fokussiert wie jetzt. Also das Training lief einerseits richtig gut. Die Form wurde besser und besser. Dann habe ich halt eben auch noch das Selbstbewusstsein gesammelt, dass ich jetzt eine Woche nach der Höhe dann auch nochmal einen extra so Höhenboost habe, den dann hoffentlich im Rennen habe und zeigen kann. Und gehe eigentlich wirklich dementsprechend richtig selbstbewusst in das Rennen, auch weil ich glaube, ich einfach eine deutlich bessere Vorbereitung hatte als die meisten meiner Konkurrenten, jetzt vor allem die halt eben in Kona gestartet sind. Und die Norweger haben jetzt waren jetzt auch nicht in der Höhe.
Und oh, stimmt. Stimmt.
Den Vorteil habe ich jetzt. Und ja, dann hatte ich gestern jetzt so, sag ich mal, die erste Einheit, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, da könnte richtig was gehen am Samstag. Genau zeitgleich eigentlich, genau wie vor Buschütten. Da hatte ich auch die Vorbelastung quasi 3 Tage davor gemacht. Hat sich genauso angefühlt und Buschütten ging dann richtig ab. Da hätte ich auch noch 2 Stunden länger das Tempo fahren können. Und ich bin mal gespannt.
Das bist du mal gefahren, irgendwie ein 48er Schnitt oder so, ne?
Nur auf dem Autobahnstück ohne An- und Abfahrt war es, glaube ich, sogar über 49er Schnitt.
Mach das einfach Samstag nochmal.
Genau, ja.
Fertig. Dann fällt auch, ich hatte das im Vorfeld, hatten wir das nochmal nachgeguckt, dann fällt auch dieser Radstreckenrekord hier nochmal von Starikovic aus 2009. 1:58:49.
Ja, aber auf der Strecke wird es schwer, glaube ich. Also die Strecke ist ja einfach.
Weil die Radstrecke hier auch jetzt schon wieder geändert wurde. Also beziehungsweise der Hauptteil bleibt immer gleich, aber die Wendepunkte sind jedes Jahr anders. Also ist dann auch schwierig zu vergleichen und dann muss halt auch noch ist ja eine Point-to-Point-Radstrecke, da kommt es halt auch mega auf den Wind und so drauf an. Und wenn es dann auch noch kalt ist, ist es auch langsamer. Das spielen wir aber eigentlich in die Karten, wenn es langsamere Bedingungen sind.
Ja. Und du hast auch noch das schnellere Rad als in Buschhütten. Darf man auch nicht vergessen. Nochmal.
Genau, das habe ich ganz vergessen. Das kommt jetzt noch dazu. Ich habe einen massiven Materialvorteil eigentlich.
Riesig. Also alleine schon durch das Ceramic Speed Cover sind ja nochmal 5 Watt, dann ist es gleich ja, 50er Schnitt.
Also, und die Aero Sleeves sind auch nochmal 40 Watt.
Und ich meine, der
das ist, Nils, merkst du das? Das ist jetzt schon wieder so ein Angriff an die andere deutsche Konkurrenz, die jetzt hier vielleicht das vorher noch hören.
Und 30, 40
Watt. Und dann zieh ich nichts über Anzug an. Das sind auch nochmal.
Stimmt.
Auch nochmal 15
Watt. 40 Watt, wenn du anderen eine Weste anzieht. Ja. Locker. Also kommst du so auf 400 Watt Ersparnis?
Also wir haben mal geguckt aus dem Trainingslager mit Nico, immer so, wer wie schnell fährt, bei welchen Watt. Und es war dann fair, wenn ich in Basebar eigentlich gefahren bin und er in Aero-Position.
Guck mal, es geht so weiter.
Und Fred, das Gute ist, du musst dir überhaupt keinen Kopf machen, dass irgendwie die Sattelstütze reinrutschen könnte, weil du hast ja jetzt den Fruit Loop Sticker, der das verhindert. Also wenn die Sattelstütze reinrutschen sollte, hast du die Katze, das ist die perfekte Protection, damit das Ding nicht reinrutschen kann. Also insofern.
Ich werde auch nochmal die Radstrecke abfahren und dann bei dem das Schlagloch nochmal ganz dick markieren.
Oder zumachen. Ja. Nimm den Eimer Teer mit und mach's dicht. Das Stück der Radstrecke ist aber noch drin, wo du da das Schlagloch getroffen hast.
Ja, das ist drin.
Ja, es war ja auf der Abfahrt irgendwie, ne?
Ja, es glaubst du nach 20, 25 Kilometern. Ist einfach so ein Teil, wo die Straße allgemein relativ schlecht ist.
Aber ich meine, das Coole ist, da warst du echt in einer guten Position. Und letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das objektiv betrachtet, ist es ja eine Strecke, die wie für dich gemacht ist. Also insofern, glaube ich, musst du da nicht das Gefühl haben, dass es ein Kurs ist, der dir nicht liegt. Ganz im Gegenteil.
Ja, vor allem habe ich einfach letztes Jahr bei dem Rennen auch so viel gelernt. Also im Nachhinein kann man schon sagen, ich habe mich da auch einfach richtig dumm angestellt. Habe einfach noch keine Ahnung gehabt, wie so die Renndynamik bei so einem großen Rennen ist. War halt meine erste Weltmeisterschaft. Und da habe ich jetzt einfach, ja, durch das Rennen letztes Jahr, durch Edmonton, aber auch Dallas, eigentlich schon gelernt, wie man sich bei einer WM verhalten muss. Das ist einfach noch ein Riesenunterschied zu einfach so einem normalen 73, wie jetzt Zell am See oder so. Und ja, die Fehler, die ich da letztes Jahr im ersten Teil der Radstrecke gemacht habe, werde ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr machen, beziehungsweise werde es wenn ich irgendwie Vollgas geben sollte, anders Vollgas geben.
Ja, wir sind gespannt, aber das finde ich auch ganz spannend. Das ist auch ein Thema, wo ich gerade nochmal drauf zurück wollte, wenn man deinen letzten Vlog gesehen hat auf YouTube. Da sprichst du ja auch nochmal dieses Thema an, was du gerade gesagt hast. Du bist wie jetzt vor Buschhütten runtergegangen, also so 7-8 Tage vorher. Das hast du ja auch schon anders gemacht in der Vergangenheit, wo du dann auch nochmal Lehrgeld gezahlt hast. Also wo dann Rennen auch mal aus der Höhe runter 2 Wochen vorher richtig in die Hose gegangen sind, wo gar keine Leistung da war. Jetzt sprichst du das nochmal an. Also ist ja auch schon, wenn man sieht, du hast super viel geraced und viel ausprobiert in den letzten 2 Jahren, aber auch viele Sachen sind gut gelaufen und viele auch nicht. Hast du schon so das Gefühl, also wie Nils gesagt hat, du sitzt da jetzt ganz entspannt, 48 Stunden vorm Rennen, das Gefühl so, jetzt ist irgendwie alles so richtig gelaufen?
Ja, also klar, wir haben in den letzten 2 Jahren da auch sehr viel ausprobiert und da ist natürlich auch einiges in die Hose gegangen. Gerade letztes Jahr hatte ich zwar eine richtig gute Saison, aber ich hatte neben 4 brutal guten Rennen auch 4 brutal schlechte Rennen. Dieses Jahr war das Ganze schon besser, da hatte ich eigentlich nur gute Rennen, außer in Samorin, da hatte ich halt den Platten und in Dallas, da hatte ich einfach einen brutal schlechten Tag, beziehungsweise vielleicht sogar einen Infekt. Also da gab es schon auch wirklich Gründe für die schlechten Rennen und wir haben da jetzt so viel gelernt, dass ich einfach da konstant jetzt es einfach schaffe, meine Leistung abzurufen und deswegen bin ich einfach auch sehr selbstbewusst, weil ich weiß, wenn alles gut läuft, ich natürlich auch kein mechanisches Problem habe oder einen Platten oder ähnliches, und ich einfach meine Leistung abrufen kann, mich taktisch dann auch nicht ganz blöd anstelle, weiß ich, dass es richtig, richtig gut wird.
Mega.
Geil.
Komm, ja, Nick, lass uns den, ich wollte gerade sagen, den Geheimfavoriten, der sich jetzt gerade in die Rolle des Topfavoriten geredet hat in den letzten 45 Minuten. Oh, shit. Aber wir lassen.
Das ist ja auch so ein Ding, der neu, das muss ich noch loswerden. So ein Ding dieser, ich weiß nicht, was das ist, ob es dann irgendwie die Norweger so ein bisschen vormachen oder sowas. Es ist halt, ich mag das, dass halt keiner mehr Angst hat von den Jungen, wenn sie fit sind, das auch zu sagen. Nein. Ey, wenn es dann trotzdem in die Hose geht, geht's in die Hose oder ist ja völlig egal. Aber es gibt, klar gibt's immer noch den, der sagt, nee, andere sind die Favoriten und ich bin nicht gut und mach da ein geiles Rennen. Aber wenn du dir die letzten Rennen anguckst, ein Ditlev sagt auch, ja, ich bin in Topform, ich mach das Ding hier weg. Sagt es halt in einer sehr, sehr ruhigen Art und Weise, aber das ist so, es wird irgendwie im Triathlon mehr kommuniziert, wenn man gut drauf ist, sagt man es auch. In deiner Generation, weiß ich noch, war immer so, nö, ich nicht. Alle anderen, aber ich nicht. Also das, ich mag das.
Ja, aber es ist ja auch Charakter, das hast du jetzt ja nicht durchgängig. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Mika Not sich morgen vors Mikro stellt und sagt, so, ich laufe hier aufs Podest. So, das ist ja so, und Fred hat das ja schon immer, Fred hat schon letztes Jahr vor Gran Canaria, als er aus der Höhe kam, gesagt, ey, ich habe mein erstes Höhentrainingslager, wer sind die anderen, ich gewinne das Ding. Und dann hat er sich dann danach für die Rolle des Azubis beworben. Aber ich meine, deswegen
ja, nee, ich mein,
mag man also, ihn ja auch, aber du hast ja, ich meine, was ich du wirklich gesagt schauen. Hast, und das finde ich auch cool, du hast ja total recht, du hast halt einfach dieses Jahr so eine brutale Konstanz an den Tag gelegt, außer in Dallas. Und das ist schon, da ist es ja auch völlig legitim, mit einem gesunden Selbstbewusstsein am Start zu stehen. Und du hast natürlich auch, du packst natürlich auch mit jedem Jahr auch noch eine mehr Form drauf, ne? Also es ist ja jetzt nicht nur, dass Erfahrung dazukommt und das taktisches Verständnis dazukommt und weniger Fehler gemacht werden. Ich würde nicht mal mehr sagen, dass es Fehler waren. Man muss ja erstmal herausfinden, wie Höhe funktioniert. Und du wirst halt einfach, ich meine, das wird dir die nächsten 1-2 Jahre auch bei dir sehr vermutlich noch weitergehen, dass die Entwicklung halt in die richtige Richtung geht, weil du halt auch einfach noch jung bist und weil du auch, das darf man halt auch nicht vergessen, auch noch neu auf der 70-3-Distanz bist. Ich meine, das ist jetzt deine zweite Halbdistanz-Saison. Das darf man echt nicht vergessen, wenn man sieht, was du schon alles gerissen hast.
Ja, und ich muss dich, also die Ansage habe ich auch einen Grund, dass ich mich selber schon auch so ein bisschen aufs Rennen hypen muss und mich ins einfach so einen mentalen State bringen will, dass ich einfach wirklich selbstbewusst an der Startlinie stehe und dann auch im Rennen halt, egal was passiert, egal wer am Start steht, um den Sieg kämpfe und nicht irgendwie mich dann in der Radgruppe verstecke, damit ich dann einen super 1:08er Halbmarathon oder so laufen kann und damit aber nur irgendwie Fünfter oder Sechster werde. Das ist halt nicht mein Ziel. Klar freue ich mich dann, super, ich bin so schnell gelaufen. Aber Fünfter oder Sechster interessiert halt am Ende niemanden. Und ja, ich meine, auch Magnus, die Norweger, ich meine, jeder trainiert 30 Stunden die Woche oder mehr oder weniger und arbeitet hart, um halt zu Dinger oder um halt zu gewinnen. Und ja, dann, wenn man das dann halt richtig auch kommuniziert und dann ja, das dann auch noch im Rennen wirklich zeigen kann und irgendwann weiß ich, dass ich vielleicht am Samstag, vielleicht auch nicht, irgendwann werde ich auch so ein Ding gewinnen. Das weiß ich ganz genau. Und wenn es am Samstag nicht klappt, dann werde ich das nächste Mal wieder sagen, dass ich gewinnen werde. Also da wird sich nichts ändern.
Männer.
Sehr geil, ganz, ganz schöner Abschluss. Siehst du, das hat sich nochmal gelohnt.
Top 3 noch, komm.
Jetzt haben wir es rund.
Wir lassen Fred nicht gehen ohne Top 3-Tipps, sowohl Frauen als auch Männer.
Oh,
komm,
oh,
das stimmt, müssen wir stimmt, machen, stimmt, alle drei.
Stimmt.
Okay. Stimmt. Soll ich anfangen?
Das würde ich sagen, oder?
Ja.
Also Frauen, sage ich, Taylor Nipp gewinnt es vor Paula Findlay und Lucy Charles. Und okay. Bei den Männern
lass erstmal Frauen, durchgehen. Lass es Frauen.
Okay. erstmal Frauen alle. Genau. Erstmal alle Frauen.
Genau. Was sagst du, Nick?
Ja, ich bin da ehrlich gesagt auf einer relativ ähnlichen Spur. Ich glaube, auch Taylor Nipp macht es jetzt. Ich meine, die hat in Dallas in der Hitze, das, also was für ein krasses Rennen und so kurz vorher abgefangen worden. Das ist, ja, ich glaube auch, sie gewinnt. Vor Emma Pallant-Brown, Brownie, so heißt sie nicht Brown. Und auf 3 setze ich auch Lucy.
Habe ich was verpasst? Hat Flora Duffy abgesagt, weil er die beide nicht nennt? Also das ist für mich eigentlich die...
Nee, die startet.
Aber die startet, aber, ja, die aber beim Collins Cup hat die mich nicht überzeugt. Also ich sehe die nicht auf dem Podium.
Und in Dallas auch nicht. In Dallas, ich habe sie in Dallas ja ganz vorne
gestellt. Ist schon wieder wie viele Wochen her? 6 Wochen. Also ich tippe auch
nicht. Ja, aber das ist...
Ja, was wolltest du sagen, Fred?
Die ist auch dünn.
Also du meinst, es ist als...
Ist zu kalt.
Zu kalt. Nee, aber
aber Brownie,
ich sag,
Emma Pallant ist noch dünner.
Ne? Ich sag Flora Duffy vor Emma Pallant und Lucy Charles. Das ist mein Tipp bei den Frauen. Das ist mein Tipp.
Sehr gut.
Ja.
Haben wir die Frauen durch?
Haben wir die Frauen durch.
Männer.
Soll ich mich dazu zählen oder nicht?
Gar keine Frage. Also, das ist ja wohl ganz klar. Aber vielleicht sollten erstmal Nick und ich anfangen. Komm, ja, jetzt machen wir andersrum. Ja. Eigentlich war mein, vor dem Podcast, war mein Tipp Sam Long vor Christian Blumenfeld und Fred Funk. Jetzt hat sich Fred Funk eiskalt für mich in die Favoritenrolle geredet. Insofern wird Fred Funk 73 Weltmeister vor Sam Long und Christian Blumenfeld. Das ist mein Tipp.
Sehr gut. Jetzt hast du Fred das ja schon vorweggenommen, dass er sich selber nennt. ich muss ja das andere sagen. Ich glaube, dass es, wie Fred gesagt hat, nicht ganz so ein schnelles Schwimmen geben wird wie bei den letzten Malen. Und deswegen glaube ich, dass Sam Long beim Laufen hinten das Ding holt. Vor Fred Funk und Dritter wird Mika Not.
Oh, 2 Deutsche auf dem Podest, alter Schwede.
Ja.
Jesus.
Das ist mein Tipp.
Also mein Tipp ist, ich nehme jetzt mal wieder so ein bisschen den Druck.
Shit, dann hätte ich dich ja doch auf 1 setzen können. Shit. Clever gemacht.
Ich setze mich auf Platz 3. auf Platz 2 Gustav Iden und auf Platz 1 Sam Long.
Also im Grunde mein Tipp, den ich vor dem Podcast sagen wollte, nur dass du Iden und Blumenfeld austauscht.
Ja.
Ja.
Okay. Wow.
Aber ist gut, wir haben ein bisschen was durchgemischtes so. Das ist gut. Nicht immer alle die gleichen 2 oder 3, da kann viel passieren.
Nein, mega.
Schauen wir mal. Am Ende sind wir schlauer, wie immer.
Fred, ich hoffe, dass die restlichen 44 Stunden so laufen wie die letzte Stunde. Ich glaube, dann stehst du im guten Mindset am Start. Und ich freue mich tierisch aufs Rennen. Also bin echt, ich denke mal, wir werden auch versuchen, wieder irgendeinen Insta-Quatsch zu machen während der Live-Übertragung, um das Ganze dann so ein bisschen an die deutschen Fans weiterzugeben. Aber ich drück dir halt auf jeden Fall tierisch die Daumen und sehe das auch so, wenn du das abrufen kannst, was du drauf hast und nichts dazwischen kommt, dann glaube ich, stehst du definitiv sehr weit vorne auf dem Podest dabei. Toi, 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 ich wünsche dir echt ein Riesenrennen.
Ja, danke dir, Nils.
Das kann ich mich einfach 1:1 anschließen und ja, danke, dass du so kurz vorm Rennen hier nochmal dir die Stunde Zeit genommen hast für den Podcast. Und ja, ich bin jetzt so, ich hatte vorher schon Bock, aber jetzt habe ich richtig Bock aufs Rennen und würde sagen, damit machen wir hier den Deckel drauf, sagen Tschüss und wir hören uns dann nach dem Rennen, Fred, um das Ganze mal zu analysieren, wie ist es denn gekommen und wie war es dann wirklich?
Ja, danke dir auch, Nick, und danke fürs Gespräch. Nochmal den Kopf ein bisschen von der Aufregung ablenken, beziehungsweise oder mir noch mehr Druck selber aufbauen, je nachdem, wie man sieht. Aber
du hast dich jetzt dann aufs 3 getippt, dann geht's.
Bereit. Ja, genau. Ja,
sensationell, cool. Lass krachen.
Männer, macht's gut, genau. Und bis dahin. Ciao, ciao.
Wir sehen uns am Screen.
Ciao.